Wir befinden uns mitten in einer Predigtreihe über die Ziele der Lukas-Gemeinde. Ein Ziel für 2030 haben wir wie folgt formuliert. Wir sind ein Segen in Familie, Nachbarschaft, Beruf und Gesellschaft. Das ist ja relativ grob formuliert so, ne? Von daher haben wir überlegt, wie können wir das konkretisieren? Und haben dann formuliert, bis 2030 wollen wir uns jedes Jahr 1000 Segensgeschichten erzählen. Wer sich jetzt fragt, okay, was ist eine Segensgeschichte? Ich glaube, das werdet ihr während der Predigt verstehen. Aber um der Frage nachzugehen, möchte ich mit euch ins Alte Testament eintauchen. In eine Situation, die auf der einen Seite ganz anders war, aber wenn wir genau hinschauen, war sie irgendwie auch ähnlich wie die heutige Zeit. Wir befinden uns ungefähr im Jahr 595 vor Christi Geburt, in einer dramatischen Situation der jüdischen Geschichte. Ich gebe euch so ein bisschen einen Kontext. Israel hat einen Krieg verloren gegen die Babylonier und es ist richtig schief gegangen. Also nicht nur irgendwie, sondern richtig. Das heißt, die Hauptstadt Jerusalem lag in Trümmern und die Elite von Israel wurde zwangsumgesiedelt in die Hauptstadt Babylons nach Babel. Babel war das Zentrum der damaligen Macht. Babel war eine große, mächtige, faszinierende Stadt mit für die Juden einer komplett fremden Kultur. Andere Sprache, unterschiedliches Essen, andere Götter. Die Juden glaubten an einen Gott. Als sie dann Babel aufschlagen, waren das aber viele Götter. Man könnte auch sagen, das war der Albtraum eines gläubigen Juden. Also wenn hier Jerusalem war, dann hast du rechts geguckt und irgendwann kam dann Babel. Also wo du gar nicht hin wolltest, war so ungefähr Babylon. Und genau da verschlug's die Elite von Israel hin. Da waren sie aber nicht am Königshof oder so, sondern die haben als Sklaven gedient. Die hatten keine Rechte, keine Freiheiten mehr, aber sie durften ihren Glauben privat leben. Wie hättest du in der Situation reagiert? Bisschen schwierig, weil das ist eine komplett andere Lebenssituation als bei uns. Das ist, wo es wirklich ein Unterschied ist. Also ich glaube, ich hätte mich ins Private zurückgezogen. Einfach abkapseln, in den Überlebensmodus schalten, die eigenen Traditionen bewahren, mitten in so einer Großstadt, wo es alles gibt. Sich gar nicht erst in die Angelegenheiten von Babylon einmischen. Mach da einfach mal ein Ding. Und das gibt's ja bei unserer Kultur auch, ne? Also, dass dann halt Subkulturen entstehen. Die andere Seite wäre vielleicht, ach, das ist alles viel zu stressig, ich passe mich einfach an. Welche Möglichkeiten gibt es denn in Babylon? War ja eine faszinierende Stadt. Und man konnte vielleicht auch da Karriere machen. Von der war es dann auch eine Möglichkeit, einfach Teil des Systems zu werden. Sich anpassen, das Beste aus der Situation zu machen. Bisschen wie das berühmte Chamäleon. Einfach die Farben der Umgebung annehmen. Ein Großteil Israels, ich glaube, es hätte ich auch gemacht, zog sich ins Private zurück, unter anderem, weil sie eine baldige Heimkehr erwartet haben. Es gab ja im Alten Testament Propheten, Männer Gottes, die Botschaft Gottes weitergeben haben. Da gab es manchmal welche, die total richtig waren und da gab es irgendwie auch Personen, die werden falsche Propheten genannt, weil die nicht ganz so Gottes Botschaft empfangen haben. Und die haben gesagt, pass auf, Gott wird eingreifen, ihr werdet bald wieder zurück nach Jerusalem gehen. Das würde man natürlich gerne glauben, ne? Das heißt, sie lebten so ein bisschen auf gepackten Koffern und haben gewartet, wann greift Gott denn ein? Das ist so ein bisschen der Kontext von dem Brief, den Jeremia schreibt. Und ich lese mal aus Jeremia 29, Verse 1 und dann 4 bis 7. Jeremia schickte einen Brief aus Jerusalem an die Gefangenen in Babel. Der Herr, der Allmächtige, der Gott Israels schickt allen Verbannten, die er von Jerusalem weg nach Babel in die Gefangenschaft hat führen lassen, folgende Botschaft. Baut Häuser und richtet euch dort zum Wohnen ein. Legt Äcker und Gärten an und freut euch an den Früchten, die ihr erntet. Heiratet und zeugt Söhne und Töchter. Sucht für eure Söhne Frauen und verheiratet eure Töchter, damit die Söhne und Töchter zur Welt bringen. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Setzt euch für den Frieden und das Wohlergehen Babels ein, wohin ich euch als Verbannte geschickt habe. Luther übersetzt den bekannten Satz, suchet der Stadt Bestes. Betet für das Wohlergehen der Stadt, denn wenn die Stadt, in der ihr gefangen gehalten werdet, Frieden hat, habt ihr auch Frieden. Also anders als die falschen Propheten war die Message ja komplett anders. Pass auf, ihr werdet länger in Babylon bleiben. Packt eure Koffer aus. Macht Babylon zu eurer neuen Heimat. Jetzt müsst ihr euch erinnern, ne? Hier ist der fromme Jude Jerusalem und hier ist Babel, so, ne? Das wollten die ja gar nicht. Baut Häuser, wohnt darin. Also wer schon mal ein Haus gebaut hat, der weiß, dauert ein bisschen. Pflanzt Gärten, esst ihre Früchte. Auch ein Garten entsteht nicht so an einem Tag, auch nicht in einer Woche. Gründet Familien. Und jetzt kommt sozusagen das Topping obendrauf. Setzt euch für das Wohlergehen Babels ein. Wie bitte? Was sagst du da? Suchet der Stadt Bestes, wohin ich euch als Verbannte geschickt habe. Und betet für das Wohlergehen der Stadt. Wie bitte? Für das Wohlergehen der Stadt beten, denn wenn es der Stadt gut geht, geht es euch gut. Also wieder Rückzug ins Private und eine andere Sprache lernen, mich in die Kultur einfügen und dann soll ich das Beste der Stadt suchen? Einen Blick, ich bin ja als Sklave. Dienst nach Vorschrift. Und dann steht hier, suche der Stadt Bestes. Wir sollen uns für den Frieden und das Wohlergehen Babels einsetzen. Wie bitte? Für die Stadt beten? Ja, ich bete gerne für meine Familie. Ich bete gerne für Jerusalem. Für die Stadt? Bist du verrückt, Nehemiah? Wie schon in der Einleitung erwähnt, ist die Situation in Babel ganz anders wie in Berlin. Aber wenn wir mal hingucken und einfach nochmal die Situation der Juden anschauen, gibt es doch viele Parallelen. Wenn wir Berlin angucken, dann sind wir auch eine Minderheit inzwischen als Christen. Man schätzt so 1 bis maximal 2% wiedergeborene Christen in Berlin. Eine Gesellschaft, die sich in den letzten Jahren drastisch verändert hat. Also wenn wir 100 Jahre zurückgucken, da waren 98% hätten noch gesagt, ich bin Teil einer Kirche. Die Gesellschaft war geprägt von christlichen Werten. Wenn wir heute schauen, sehen wir genau das Gegenteil. Als Christen werden wir häufig belächelt, wenn du einfach sagst, hey, ich glaube an Jesus. Also muss man ja nicht so sagen, ne? Aha. Ah ja. Wenn du das brauchst, ist das okay. So, nach dem Motto, ja, also manche brauchen es halt, ne? Du gehörst dazu, ich nicht. Ich habe manchmal Besuch, andere Pastoren oder auch Missionare aus anderen Ländern und dann soll ich Berlin vorstellen. Und dann sage ich relativ einfach, wir sind eine postchristliche Stadt. Also nachchristlich. Wir waren mal christlich, sind es nicht mehr. Und manchmal sage ich einfach, wir sind eine heidnische Stadt, fertig. Everything goes. Also wenn du in Berlin durch die Gegend läufst, gerade hier in der Ecke, merkst du ja, alles geht. Eigentlich wie in Babel. Da ging auch alles. Wie sieht es mit den Göttern aus? Ja gut, damals hatten die schon so Steingötter, aber wenn ich in Berlin mich umgucke, ne, dann sehen die Götzen nur anders aus. Körperkult, Geld, Macht, Sex, Shoppen, Freiheit, ich, mir, meiner, mich. Das ist da eigentlich alles ganz ähnlich wie in Babel. Und ich glaube, die Frage ist dann die gleiche an uns als Christen im 21. Jahrhundert in Berlin. Wie reagierst du und ich auf die Situation? Also Rückzug? Okay, das ist mir alles zu viel. Meine Gemeinde, meine Family, meine Community und der Rest viel zu stressig, viel zu laut. Also Rückzug ins Private, das kann ich als Christ natürlich auch machen. Gibt auch manche, die sagen, Christsein ist mir viel zu stressig. Das in dieser Stadt, ey, das geht nicht. Ich passe mich einfach an. Dann bin ich wie ein christliches Chamäleon, wenn es das gibt, weiß ich nicht. Jeremia fordert heraus, suche der Stadt Bestes. Und ich glaube, das ist aktuell damals wie heute. Und ich schaue nur einen Satz mit euch an, total easy heute, kann jeder mitkommen. Suche der Stadt Bestes und guck auch nur drei Worte an. Einmal, was Stadt in dem Kontext bedeutet, was das Beste suchen, was das auf sich hat. Und dann bleibt noch das Wort suchen. Ganz einfach. Um wen geht's hier, wenn wir das Wort Stadt benutzen? Suche der Stadt. Beste, sowas macht die Stadt aus. Ja, die Stadt macht eigentlich dich und mich aus, ne? Ohne Menschen hast du eine Geisterstadt. Das heißt, eigentlich geht es um die Menschen in der Stadt. Stadt ist ein Synonym für alle die, die in Berlin leben. Und wir sollen das Beste für die Menschen in Berlin suchen. Warum? Relativ easy, weil Gott die Menschen in dieser Stadt liebt. Gott liebt die Berliner so doll, dass er die größte Rettungsaktion der Welt gestartet hat. Also wir haben gerade wieder Weihnachten gefeiert. Also Gott hat alles möglich gemacht, weil er sagt, die Berliner, die liebe ich einfach. Deshalb schickt er seinen eigenen Sohn. Ich bin immer wieder bewegt in Lukas 19, die Geschichte, wo Jesus am Rande von Jerusalem steht, so ein bisschen auf dem Berg, und er sieht die Stadt und er fängt an zu weinen. Wie geht's dir und mir, wenn wir unsere Stadt angucken? Was macht dein Herz? Wenn ich total ehrlich bin, manchmal ist mein Herz dann einfach auch verhärtet. Aber da ist diese Liebe. Es gibt 3,75 Millionen Gründe, warum Gott Berlin liebt. Aber es sind 3,75, also ungefähr Millionen. Deine Freunde, deine Nachbarn, deine Mitmenschen, deine Kollegen, arme und reiche Menschen, Menschen mit unterschiedlicher Herkunft, beliebt oder unbeliebt, dich und mich. Und ich habe eine kurze Szene aus The Chosen und ihr habt nur eine Aufgabe. Das ist eine kurze Szene, wie Jesus Matthäus, den Zolleinnehmer, begegnet. Zolleinnehmer waren sehr unbeliebt, die haben sozusagen die eigene Bevölkerung übers Ohr geschlagen und denen mehr Geld abgezogen, als sie sollten. Und Jesus begegnet denen. Und ich mag bei The Chosen, dass die einfach mal unorthodox an viele Sachen rangehen. Von daher ist eure Aufgabe nicht nur, wenn Jesus auftaucht, braucht ein paar Sekunden, dann sozusagen beobachtet mal das Gesicht von Jesus.
Hast du letzte Nacht den Wettlauf der Parther gesehen? Darius ist garantiert gezogen.
Juden besuchen keine Wettläufe.
Dein alter Freund Simon hat früher selbst die Wettrennen geführt.
Wir sind keine Freunde. Der Nächste?
Na schön, gut. Du warst also nicht bei dem Wettlauf. Bist du zu Hause gewesen?
Ich habe meine Mutter besucht.
Komm mir bloß nicht an. Hat sie gefragt, wann du ihr Enkelkinder schenkst?
Nein, hat sie nicht.
Ich dachte, deine Eltern reden nicht mit dir.
Ich hatte Fragen, die sonst keiner beantworten konnte.
Eine Mutter mit einem talentierten Sohn wie du ist bestimmt stolz.
Sie beschämt nur, wie ich mein gottgegebenes Talent nutze gegen Gott. Nächster.
Du bist gut in etwas und du kannst damit dein Geld verdienen. Ganz einfach.
Muss schön sein, in einer so einfachen Welt zu leben.
Wir leben in derselben Welt, Matthäus.
Der Nächste.
Davon abgesehen, was sonst könnte jemand mit deinem Verstand machen?
Matthäus! Matthäus, Sohn des Alpheus.
Ja? Komm mit mir. Ich?
Ja, du.
Wow, warte. Was soll das? Du willst, dass ich dich begleite?
Geh weiter, Straßenprediger.
Weißt du überhaupt, was er getan hat? Kennst du ihn überhaupt?
Ja.
Hör zu! Ich sag dir so.
Was tust du da? Was wird denn das hier?
Gaius, lass mich gehen.
Bist du verrückt? Du hast Geld. Quintus, beschütz dich. Kein Jude lebt so gut wie du. Das willst du alles wegwerfen.
Ja. Ich versteh's nicht.
Du hast auch nicht verstanden, dass ich dich will.
Aber das ist was anderes. Ich bin kein Steuereintreiber.
Gewöhn dich an anders.
Ich liebe diese Darstellung. Vielleicht können wir nochmal das Standbild sehen von Jesus, als er Matthäus anguckt. Und Matthäus war jetzt in der Kategorie in Berlin. Ich weiß nicht, ob du mit denen reden würdest oder Kontakt mit denen haben möchtest. Und dann gucke ich mir einmal diese Augen an, stelle mir vor, so hat Jesus den Matthäus angeguckt. Diese tiefe Liebe zu Menschen. Suchet der Stadt Beste. Suchet das Beste für die Menschen in unserer Stadt, in Berlin. Warum? Weil Gott die Menschen zutiefst liebt. Deine Arbeitskollegen, deine Family, die Person in deinem Umfeld, die du überhaupt nicht abstehen kannst, die liebt er. Und unser Auftrag ist, suche das Beste für die Menschen in der Stadt, 3,75 Millionen. Das ist unsere Herausforderung. Okay, zweiter Punkt. Suche der Stadt Bestes. Oder, wie ich jetzt formuliere, suche das Beste für die Menschen in Berlin. Ist ja die Frage, was ist das Beste erstmal, ne? Das kann bestimmt ganz unterschiedlich definiert werden, wenn wir eine Umfrage machen würden. Von daher, was steht denn da eigentlich so? Im Hebräischen finden wir die Grußformel Shalom. Wer aus dem christlichen Kontext kommt, der kennt das bestimmt. Meine Family, die haben das geliebt. Meine Mutter, Shalom. Und wer länger in der Lukas-Gemeinde ist, wir feiern heute Abendmahl. Früher war das so, dass man nach dem Abendmahl ermutigt wurde, dem anderen ein Shalom zuzusprechen. Friede sei mit dir. Also kam dann jemand auf dich zu, umarmte dich und sagte Shalom. Aber das Wort Shalom im Hebräischen hat eine weit größere Bedeutung. Es bedeutet einen Zustand allgemeinen Wohlergehens und des Heils, in dem es Menschen und Natur gut geht, in dem Sicherheit und Ordnung herrschen, Schwache und Bedürftige Unterstützung finden. Zudem beschreibt Shalom einen Zustand der Fülle und Vollständigkeit im Geist, Körper und Besitz. In der Tora wird das hebräische Wort verwendet, um Frieden, Wohlstand, Heil und Vollständigkeit auszudrücken. Ein Leben ausgerichtet nach der Tora hat zum Ziel, Shalom in all seinen Facetten zu erreichen, sowohl im Hinblick auf persönliche Beziehungen als auch auf das Verhältnis zu Gott und der Welt. Also was ist dein Auftrag? Dein Auftrag ist, Frieden weiterzugeben. Da, wo du bist. Am Arbeitsplatz, in der Family, in der U-Bahn, in der S-Bahn. Gottes Ruhe weiterzugeben. Leute glücklich zu machen. Oh. Ja. Wenn du Finanzbeamter bist, mach Menschen glücklich. Also nicht mehr Geld rausgeben, als du sollst, aber ihr kennt das ja alle, ne? Kommst irgendwo rein in einem Amt und dann erstmal so, okay. Aber wenn da jemand drin ist, habe ich schon gehabt, die lächeln dich an und du merkst, die wollen das Beste für mich. Ey, das geht runter wie Öl und du gehst raus total happy. Solche Leute kenne ich. Ich kann dir einen meiner stillen Helden erzählen. Der arbeitet beim Edeka in der Wiesbadener Straße, Wilmersdorf, die Ecke. Ich glaube, er ist die einflussreichste Person des Ladens, aber er ist nur der Begrüßer. Aber er ist so ähnlich wie ich. Er begrüßt dich persönlich. Ich glaube, der kennt schon Leute. Und du weißt einfach, der will dein Bestes. Obwohl er wahrscheinlich, keine Ahnung, Mindestlohn kriegt. Er kriegt wirklich nicht viel Geld. Er ist einfach nur der Willkommenheißer. Der macht einen Unterschied. Ich weiß nicht, ob der Christ ist, müsst ihr einmal fragen. Ne? Aber das ist für mich, ich würde ihn jeden Monat zum Mitarbeiter des Monats wählen, weil der ist outstanding, würde man im Englischen sagen. Mit meinen Worten zusammengefasst, Gott sagt, setzt euch dafür ein, dass Menschen in Berlin körperlich, seelisch, sozial und geistlich aufblühen. Ihnen soll es richtig gut gehen. Aber dann ist im Jüdischen auch immer Shalom ganz eng verbunden mit Gott. Und man findet das wunderbar im aaronitischen Segen, 4. Mose 6, 24 bis 26. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke dir seinen Shalom. Also den tiefsten Frieden, den wir kommen können, kommt von Gott. Graziano Marcheschi, wie immer ausgesprochen wird, hat das für mich wunderbar zusammengefasst. Shalom, das ist nicht die Ruhe und Stille, nach der wir manchmal in Zeiten des Stresses schreien. Es ist eine Ruhe und Harmonie, die wir nicht herstellen können und die nur Gott uns geben kann. Nur von Gott selbst, von seinem Angesicht, das auf uns herabscheint von seinem Schutz, der uns umgibt, können wir den inneren Frieden und die Vollkommenheit empfangen, welches die wahre Bedeutung von Shalom ist. Wenn wir jemanden Shalom wünschen, wünschen wir ihm Gott. Ich weiß nicht, ob du überhaupt schon Gott kennst, aber genau das möchte Gott in deinem Leben tun. Vielleicht bist du heute zum ersten Mal da und fragst dich, ja, was hat das mit christlichem Glauben auf sich? Das möchte Gott in deinem Leben tun. Seinen göttlichen Shalom in dein Herz hineinbringen. Also nochmal ergänzend formuliert, setzt euch dafür ein, dass Menschen in Berlin körperlich, seelisch, sozial und geistlich aufblühen und Jesus kennenlernen. Das ist dein Auftrag, das ist mein Auftrag. Und wenn wir die Kirchengeschichte gucken, ich sag euch, ich habe angefangen, ich könnte jetzt eine ganze Stunde und noch länger euch eine Person nach der anderen aufzählen, die genau das gemacht haben, die das göttliche Shalom gelebt haben. Einer meiner persönlichen Helden ist Georg Müller. Das ist ein Deutscher, der nach England gegangen ist und hat im 19. Jahrhundert gelebt. War eine schwierige Zeit, gab da auch eine Epidemie. Und die Waisenkinder, die lebten da wirklich in einem erbärmlichen Zustand. Auf der Straße, haben irgendwie überlebt. Es gab Armenhäuser, aber es gab noch gar nicht Waisenhäuser, wie wir es heute kennen. Und dem hat das zutiefst bewegt. Und er sagte, ich muss was ändern. Ich muss da hineingehen. Und dann fing er an. Fing er an mit Essen erstmal. Dann fing er mit 17 Kindern an, weil er sagte, wir müssen was ändern. Am Ende waren es 2000 Kinder, die in Waisenhäusern von ihm sozusagen supported wurden und die Gott zum großen Teil kennengelernt haben. Viele von euch kennen die Heilsarmee. Allein schon der Spruch der Heilsarmee. Ich weiß nicht, kennt jemand den Spruch der Heilsarmee? Kommt das wunderbar zum Ausdruck, diese Kombination. Kennt keiner? Doch. Genau. Suppe, Seife, Seelenheil. Auch in einer Zeit, die dramatisch war. Es war so im Ausklingen 19. Jahrhundert, Industrialisierung in der Stadt, viel Armut, Hunger, Alkohol war ganz groß, Mädchen, Frauen, die haben sich in die Prostitution verkauft, um zu überleben. Und da kam die Heilsarmee rein und sagte, wir müssen eine Veränderung hineinbringen. Das göttliche Shalom. Und dann kam dieser Slogan, Suppe, sie müssen einfach satt werden. Seife, die war natürlich dreckig. Die brauchen noch praktische hygienische Hilfe. Und Seelenheilen für Veränderungen, sie wollen Jesus kennenlernen. Und auch heute ist die Heilsarmee mega aktiv. Aber es gibt auch in der Lukas-Gemeinde Leute, die genau das auf dem Herzen haben. Und ich habe mal einen rausgenommen, aber da gibt es sicherlich noch mehr. Den kennt ihr alle. Kannst die nächste Folie machen. Gerhard Schönborn, Neustadt, hier in der Kurfürstenstraße. Und Gerhard hat es auf dem Herzen, weil er sagt, wir müssen da, von der Predigt gesprochen, das göttliche Shalom reinbringen. Wir wollen wiederherstellen. Deshalb ist Neustadt gegründet, um den Prostituierten zu helfen, auszusteigen, praktisch helfen, Jesus weiterbringen. Und das ist ein sehr spezieller Bereich. Aber wir sind alle gerufen, genau das zu tun, das göttliche Shalom hineinzubringen. Mich interessiert jetzt mal, wer so in diesen klassischen Bereichen ist. Und ich möchte mal bitten, euch aufzustehen. Ist irgendjemand von euch Arzt, Krankenschwester, Polizist, Feuerwehrmann, Erzieher, Sozialpädagoge? Steht da bitte mal auf. Sonst irgendwie Leute, die in so, den ganzen städtischen Bereich sind. Also wir sollen alle dieses Shalom weitergeben. Aber ich wollte euch heute einfach mal Danke sagen, weil ihr an der Front seid, wo es viel Not gibt, wo viele herausgefordert werden. Und wir wollen einfach sagen, wir sehen euch, wir sind dankbar für euch und wollen für euch beten, dass ihr genau das sein könnt, ein Shalom in eurem Umfeld. Genau, ihr dürft mal richtig klatschen. Das dritte Wort, Suche der Stadt Bestes. Suchen. Erstmal ganz easy, ist ein Verb, ist aktiv, nicht passiv. Und das heißt, es gibt bei diesem Shalom keinen Automatismus. Also Jesus hat nicht gesagt, okay, zweimal im Jahr mache ich eine Großevangelisation, einmal in Jerusalem und dann gibt es da irgendwie in Galiläa einen coolen Ort, passen 5000 Menschen hin. Und das mache ich zweimal im Jahr und dann ist alles paletti. Suchen bedeutet, Fragen zu stellen. Wie können wir unseren Mitmenschen Gutes tun, damit sie aufblühen? Und das gilt für die Arbeit, Schule, Uni, wie gesagt, überall. Was möchte Gott durch dich in unserer Stadt bewirken? Was brauchen die Menschen eigentlich? Und suchen ist eine Haltung, die der Menschwerdung Gottes entspricht. Hinsehen und hinhören und zu verstehen lernen. Lukas 19,10 sagt Jesus auch, denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Aufmachen. Hinhören. Mit Gott in Kontakt sein. Was braucht deine Nachbarschaft? Was brauchen deine Kollegen auf der Arbeit? Deine Mitschüler in der Schule? Wir haben ja gerade Weihnachten gefeiert. Gott wird Mensch. Diese Rettungsaktion. Und das ist auch ein Teil unserer Aufgabe. Wie hat Jesus das gemacht? Relativ easy. Er hat hingehört, sich Zeit genommen. Und wir müssen mal die Neue Testament angucken. Einfach nur, wo begegnet Jesus Menschen? Und es ist erstaunlich, wie viele einzelne Personen das sind. Zachäus, die Frau am Jakobsbrunnen, haben gerade Matthäus gesehen, aber auch Petrus, der reiche Jüngling, die Kinder. Jesus begegnet den Nöten der Menschen und zeigt ihnen seinen Vater. Da sehen wir einfach verschwenderische Liebe. Er hört zu, er schenkt Frieden, er heilt Menschen, er gibt Worte des ewigen Lebens, er vergibt. Er macht den Vater sichtbar. Axel Nielsen hat formuliert, das Evangelium von Jesus so vorleben, dass Berliner aufmerksam werden, es so sagen, dass sie es verstehen. Das ist unsere Challenge. Und da wollen wir als Gemeinde hinwachsen. Ich habe mir in den Weihnachtsferien ein Buch gelesen von Roland Werner über die ersten Christen. Und das hat mich zutiefst bewegt, weil genau das passiert ist, was hier steht. Die Menschen haben verstanden, was das Evangelium bedeutet, weil die Christen was gemacht haben, was keiner machen wollte. Es gab in den ersten Jahrhunderten eine Epidemie, die über Jahrzehnte, ich glaube über ein Jahrhundert gelaufen ist, die ist immer sozusagen wieder gestartet, bis in Feuer, immer wieder Feuer gefangen. Und die Leute waren so, dass sie gesagt haben, okay, das ist so krass alles. Die haben ihre Kranken einfach auf die Straße geschoben. Einfach, um sich zu schützen. Und war die Frage von den Christen, okay, was ist unsere Aufgabe? Was bedeutet das göttliche Shalom für uns? Und ich hätte weinen können in dem Buch. Die haben einfach gesagt, unsere Aufgabe ist, die Menschen zu pflegen. Ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte. Es war eine Epidemie, ne? Also ihr könnt euch das Resultat vorstellen. Es sind viele Christen gestorben. Haben die aufgehört? Nein. Das war ihre Aufgabe. Sie haben das Evangelium so vorgelebt, dass die damaligen Menschen das verstanden haben. Und die Bevölkerung hat rapide abgenommen, die Christen haben zugenommen. Weil das ein Weg war, wie sie verstanden haben, ah, so ist Jesus. Jesus liebt uns bedingungslos. Jesus gibt sein Leben für uns hin. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das machen würde, aber es hat mich getroffen. Unsere Aufgabe ist es für Menschen, Jesus zu werden. Jesus seine Hände und Füße. Paulus sagt, Botschafter an Christi Stadt. Es hat mal jemand einen Satz gesagt, der mich erst geärgert hat. Inzwischen finde ich ihn gar nicht schlecht. Wir sollen kleine Jesus in Berlin werden. Also werden die Jesus werden, aber wie ein kleiner Jesus, der unterwegs ist in der Stadt. Und wie kann das praktisch aussehen? Oh, gibt es 1000 Möglichkeiten. Investiert doch einfach Zeit. Und manchmal sind es kleine Dinge. Wir hatten den Beta-Kurs gerade, richtig cool, und haben ausgetauscht, wie wir Jesus kennengelernt haben. Und dann ist eine Person, Kahn, lässt sich demnächst taufen. Und die sagte, ja, ich habe mich bekehrt, weil Klaus mir eine Message geschickt hat. Darf ich euch die Message vorstellen? Ich habe Weihnachten Grüße verschickt, ein Foto als Familie und noch so ein kleiner Gruß. Ich weiß nicht, wie Gott das gemacht hat. Es war nichts Großes. Eine kleine Zeit, die ich investiert habe, aber Gott hat irgendwie durch diese Nachricht einfach gewirkt. Zeit investieren, Menschen einladen oder einfach helfen. Wir haben einen bei uns in der Straße, der fällt uns als Familie auf, vor allem meiner Frau, der sammelt Müll. Und zwar jede Woche geht er mit einem Stick durch die Gegend oder alle 2 Wochen, keine Ahnung, und sammelt einfach Müll. Ich weiß nicht, ob er Christ ist, aber was ich gemerkt habe, ist, er fällt auf. weil er das regelmäßig macht. Stellt euch vor, wir würden alle regelmäßig in der Straße mit so einem Stick, kaufen alle einen Stick und einmal in der Woche gehen wir rum. Ich bin gespannt, was wir hören würden für Geschichten. Aber es kann ganz einfach sein. Mein Nachbar ist Senior und das Lustige ist, ich trinke null Bier, trage aber regelmäßig 2 Kisten Bier jede Woche ins Haus rein. Für meinen Nachbarn. Der schafft das nicht mehr. Beten. Einfach. Habe ich einen Dreher gemacht. Müsste mir hinterher erzählen. Einfach für Menschen beten. Auch im Beta-Kurs war eine Geschichte von einer Person, die bei eBay Kleinanzeigen, bei denen, die sich für Jesus entschieden haben, einen Tisch kaufen wollte. Der Tisch war zu klein, der hat gar nicht gepasst. Aber die kamen ins Gespräch und dem Kahn ging es nicht so gut. Angelina ist seine Frau. Und dann sagte die potenzielle Käuferin, kann ich für euch beten? Beim eBay, Kleinanzeigen, Verkaufsgespräch, was ist denn das? Und sie sagten, ja, du kannst gerne für uns beten. Und sie hat dann die eingeladen in die Lukas-Gemeinde. Also es war bei eBay Kleinanzeigen ein Gebet, den Mut zu haben, zu sagen, kann ich für euch beten. Das hat deren Leben verändert. Darum sind in der Lukas-Gemeinde gelandet. Von der Zeit investieren, helfen, beten. Einfach im Kiez, Schule, Sportverein engagieren. Es muss nicht immer Jesus draufstehen, sondern einfach, wir suchen ja der Stadt Bestes. Ich freue mich, dass wir einen Tischtennispräsidenten, nenne ich ihn immer. Freund von mir in der Gemeinde, ist erster Vorsitzender eines Tischtennisvereins. Er ist gut, für die Gesellschaft engagieren. Salz und Licht zu sein. Und das kann Schule sein, Sportverein. Und natürlich von Jesus reden und einladen. Das ist unser Ziel. Gottes Shalom weiterzugeben. Wie wollen wir es praktisch machen? Relativ einfach. Ich glaube, das wissen die meisten von euch. Riskiere Nähe und teile dein Leben. Lass uns neue Gastfreundschaft entdecken. Fühl dich ein in die Kultur und Sprache der Menschen, denen Gott dich sendet. Berlin ist tatsächlich sehr vielfältig. Aber Gott hat dich hergestellt. Wenn du Student bist, ey, du bist nicht zufällig hier. Gott hat dich hergestellt in die Stadt. Sollst du nicht mit gepackten Koffern 3 Jahre in Berlin leben? Oder Studentenrucksack hinten drauf? Hör täglich auf Gott und folge seinen Impulsen, wie die Verkäuferin oder Käuferin bei eBay Kleinanzeigen. Bete für deine Mitmenschen, für eine Veränderung der Herzen der Welt. Und lass dich jeden Tag von Gott senden. Das ist eine ganz einfache Sache. Jeremia nimmt diese Herausforderung an. Gott fragt, wen soll ich zu meinem Volk senden? Wer will unser Bote sein? Und Jeremia antwortet, ich bin bereit, sende mich. Wie wäre es, wenn wir jeden Morgen das beten, bevor wir Schule, Uni, Arbeit gehen, sagen, Jesus, hier bin ich, sende mich. Und dann gehen wir empfangsbereit in die Woche rein. Und dann, glaube ich, werden die 1000 Segensgeschichten überhaupt gar kein Problem sein. Nächste Woche in den Kleingruppen wollen wir starten und euch die Frage mitgeben, startet doch mal mit, hey, welche Segensgeschichte haben wir vom letzten Monat, die wir in der Kleingruppe erzählen können? Wir wollen in der neuen App eine Gruppe starten, 1000 Segensgeschichten. Da kannst du sozusagen in deine Segensgeschichte reinschreiben. Wir wollen die in Gottesdienste reinbringen, wenn wir davon hören. Und dann bin ich gespannt, was passiert. Und gleichzeitig weiß ich auch, und darum freue ich mich, dass wir jetzt mit dem Abendmahl abschließen, wenn wir Gottes Liebe weitergeben wollen, müssen wir erstmal Gottes Liebe empfangen. Rüdiger hat vor 2 Wochen diesen römischen Brunnen uns erklärt. Ne? Es fängt an, damit wir andere segnen, dass wir erst merken, wir sind aufgefüllt und geben das weiter, was wir von Gott empfangen haben. Und Abendmahl ist für mich ein Ort der Begegnung mit dem lebendigen Gott. Es ist die Möglichkeit anzukommen, zur Ruhe zu kommen, meine Sünden loszuwerden, hinzuhören. Und ich möchte dafür beten, dass wir gleich Gott begegnen. Gott, ich danke dir für diesen einfachen Satz, suche der Stadt Bestes. Und möchte beten, Gott, dass wir mehr als 1000 Segensgeschichten am Ende des Jahres haben, aber einfach merken, wir sind in der Stadt unterwegs. Wir sind Salz und Licht, wie Jesus das sagt. Und ich möchte beten für die nächste Woche, Gott, dass du uns wirklich so hineinlenkst, leitest in Situationen, wo wir einfach ein Segen für die Stadt sein können. Und ich bete jetzt das Abendmahl, Gott, dass du uns neu begegnest. Du weißt, wo jeder steht. Und du verheißt in deinem Wort, dass du irgendwie besonders gegenwärtig bist im Abendmahl. Und ich möchte dich einladen, Heiliger Geist, komm. Begegne uns, berühre uns. Und ich will Danke sagen, Jesus, für das, was du für uns getan hast. Amen.